Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen im Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Zarieh Hushyori-Kho. Rhee Suppot war eine deutsch-französische Künstlerin. Sie hat in den 1920er Jahren am Bauhaus in Weimar studiert und sich danach in so ziemlich allen möglichen künstlerischen Bereichen ausprobiert. Und das auch relativ erfolgreich. Sie hat fotografiert, gewebt, genäht, übersetzt und Hörspiele gemacht. 1951 ist sie auf ihrem Rad mit Hilfsmotor, ich stelle es mir ein bisschen wie ein Moped vor, durch Nachkriegsdeutschland gefahren. Dabei hat sie mit den Leuten gesprochen, viel gesehen und ihre Gedanken dazu aufgeschrieben. Das Hörspiel Schießbuden haben noch immer einen Reiz für mich von Andra Jöckle basiert auf unveröffentlichten Texten aus Rhee Suppots Reisetagebuch, sodass wir durch ihre Augen einen kleinen Einblick in diese Zeit bekommen können.
Schießbuden haben noch immer einen Reiz für mich. Hörspiel nach unveröffentlichten Texten von Rhee Suppot von Andra Jöckle.
Départ de Bâle, 8. September 1951. Vers 10h30, le matin du samedi, le 8 septembre 1951.
Schlechtes Reisewetter. Ich spüre die feuchte Luft bis auf die Haut. Im linken Arm rheumatische Schmerzen. Vor Colmar Vision der Wolkenkratzer-Silhouette New Yorks. Riesige Pappelgruppen ragen vor niedrigen Baumkronen in den Himmel, nebelüberzogen. Colmar selbst ist heimelig und geheimnisvoll. Herrlich die Madonna im Rosenhag, ganz vergeistigt. Man muss um Erlaubnis bitten, das Kunstwerk besichtigen zu dürfen. Jemand öffnet die Flügeltüren und macht Licht, das aber nicht ausreicht, um das Gemälde genügend zu studieren. Unangenehm auch das ungeduldige Warten der Führerin. Sie verlangt 10 Franken, lässt aber durchblicken, dass der Wohltätigkeit keine Grenzen gesetzt sind. Dieser furchtbare Trinkgeldgeist. Auch die Garderobenfrau neulich. Ihren Schirm, Madame, 15 Franken, Trinkgeld nicht einbegriffen. Gegen 7 in Saverne. Fast hätte ich kein Zimmer gefunden. Von Philipp ein Brief.
Je mehr ich über Philipp und mich nachdenke, umso auswegloser erscheint mir die Lage. Pour le meilleur et pour le pire. Auf Gedeih und Verderb war unsere Devise. Aber auf die Liebe baut man nicht. On ne bâtit rien sur l'amour. Une fleur ne fleurit pas perpétuellement. Eine Blume blüht auch nicht ewig. Man baut auf nichts auf Erden. Nur auf.
Die Glocken in diesem Dorf sind schlimmer als die der Pauluskirche. Noch einen halben Kilometer entfernt stören sie. Diese Priester sind wirklich zu lärmend. Das tausendfältige Gesicht der Landstraße. Nebel, Regen, Wind, Sonne, holperiges Steinpflaster oder Asphalt, Scherben manchmal, sogar eine Schlange und Autos, die einen dauernd bedrohen. Aber dann blauer Himmel, grüne Wiesen, auf denen man schlafen kann, herrliche Wälder, Gärten und überraschende Ausblicke, Begegnungen mit Menschen und Tieren. Der dicke Wirt in Saverne gab mir zum Frühstück 2 große Schnitten Kugelhopf. 9. September 1951. In Sarrignon muss ich tanken. Für 1 Liter Öl knöpft mir der Mann 100 Franken ab. Auch habe ich ihn in Verdacht, mir schlechtes Öl in die Mischung getan zu haben, wenn überhaupt. Der Mann ist nicht nur von tierischer Dummheit, sondern auch von tierischer Schlechtigkeit. Diesen erbärmlichen Betrug werde ich dem Touring-Club melden. In Schmelzbettingen, 55 Kilometer vor Trier, passiert es dann. Plötzlich klappert es furchtbar.
Der Deckel der Zündung löst sich. Ich schraube ihn fest. Und danach fährt mein Velosolex überhaupt nicht mehr. Beim Einschalten kreischt es aus der Zündungstrommel. Ich erkundige mich nach einem Automechaniker. Es gibt auch einen im Dorf. Aber da es Sonntag ist, ist der Vogel ausgeflogen. Ich frage den Bahnbeamten nach einer Garage in Trier, die heute offen hat. Er warnt mich vor den deutschen Reparaturwerkstätten. Warum zerlegen die mir meinen Motor in sämtliche Einzelteile?
Enfin, mademoiselle, vous venez de la Lune ou quoi?
À peu près.
Ja, da hat er recht. Ich bin tatsächlich vom Mond. Eben erst angekommen. Man hasst die Franzosen und legt ihnen Steine in den Weg. Wie sehr merke ich an der Art, wie ich von den Bahnbeamten behandelt werde. Ich muss Deutsch sprechen.
Sind Sie nicht froh, dass der Krieg endlich vorbei ist?
Dann werden Sie sicher zutraulicher.
6 Jahre in Russland gekämpft. Stalingrad überlebt. Und jetzt? Nur lumpige 240 Mark. 4 Kinder und eine Frau.
Er dürfte allerdings in seinem Köfferchen da ein wenig Schmuggel treiben. Kaffee aus dem Saargebiet. Bleibt ihm wohl nichts anderes übrig.
Kleider können wir uns nie kaufen.
Wie verbittert er ist.
Können Sie mir in Trier eine angenehme Pension empfehlen?
In Trier wollen Sie eine Unterkunft finden? Da steht nur noch jedes dritte Haus. Für die Touristen bleibt nichts. Die Franzosen haben alle Hotels requisitioniert.
Mitnichten alles requiriert. 10. September morgens. Hier im Victoria Hotel sitze ich in einem hübschen Zimmer mit allem Komfort. Fließendes Wasser, warm und kalt. Allerdings 6,50 plus 15% Bedienung. Obligatorisch das Frühstück für 2,50. Und an der Zollgrenze haben sie mir 4,25 für ein halbes Pfund Kaffee abgeknöpft. Grausig. Wie glücklich der Beamte über 1 Mark Trinkgeld war. Gott, sind die Menschen hier arm. Nach der Schweiz ist das erschreckend. Was mit dem Motor wird, wissen die Götter. Entweder wird er repariert oder er wird nicht repariert. Dass dieser Mensch Philipp immer noch Macht über mich hat. 6 Jahre korkse ich nun schon mit diesem furchtbaren Problem herum. Gewiss. Kein Vergleich mit 1945. Der brennende Schmerz, der Alpdruck, der mir den Atem verschlug. Ich will so oft über dieses Problem nachdenken, wie es auftaucht. Es klären. Mich nicht in Träumereien verlieren.
10. September gegen Mittag. Nun, er wird repariert. Erstaunlich, dass nur der Deckel von der Zündung zu fest zugeschraubt war. Eine so kleine Ursache hat mich 450 Franken gekostet. Aber wer weiß, was sonst passiert wäre. Es ist besser so. Ich habe dazu gelernt, kenne den Motor besser und muss weniger fürchten, hilflos auf der Straße liegen zu bleiben. Herrlicher Blick über Wälder, Berge und Wiesen. Sommerliche Stimmung, blauer Himmel. Picknick am Wegrand. Zehnter September, mittags.
Trocken wie Pappe.
Streuseltorte aus Wittlich. Das feine Leben, das die Deutschen jetzt wieder führen. Die Arbeiter und ihre Frauen tragen feine Kleider und trinken Wein in den Kneipen. Aber der Großteil des Volkes vegetiert. Man kann alles kaufen. Olivenöl, Salat, kondensierte Milch. Eine Flasche Wermut für sage und schreibe 1,65 Mark. Die Preise sind niedriger als in der Schweiz. Mit Ausnahmen. Zigaretten und Kaffee.
Kaffee? Madame, was denken Sie wohin? Unmöglich. Ohne Einkaufsticket, pas de café. Die Reglementation, Madame.
Wie klafft doch die Kluft zwischen Deutschen und Franzosen. Die Deutschen rügen scharf, dass der deutsche Staat jedem Familienmitglied eines Franzosen, der zur Besatzungsmacht gehört, 200 Mark zahlen muss. Da kommt der Franzose mit Kind und Kegel, inklusive Großmutter und Großtante, lässt ganze Häuser beschlagnahmen und lebt fürstlich. Und jedes französische Neugeborene bekommt vom deutschen Staat 1000 Mark, so sagt man. Wer etwas auf sich hält, arbeitet nicht für die Franzosen, sagte die Frau gestern. Sowas von vulgär. Reich ausstaffiert, was aber ihre Vulgarität noch unterstreicht. Bei den Ärmeren schwelt Hass gegen die Franzosen. Wenn die Dämme brechen, gibt es ein Blutbad. Wo so viel Trennung ist, gibt es keine Verständigung. Jeder Sieger hat seine künftige Niederlage selbst verschuldet. September 13, 1951. Die Straße nach Monzenfeld voller Löcher. Ich werde so durcheinander gestuckert, dass eine Vibrationsmassage milde dagegen ist. Entzückend der Serpentinenweg, das heißt Lage und Ausblick entzückend. Der Weg selbst zu schlecht, als dass einem die Fahrt wirkliche Freude bereitet. Auch ist es viel weiter, als ich dachte. Nur die Luftlinie ist kurz. Die alte Römerstraße, die im Zickzack nach Bernkastel-Kues führt, fahre ich im Freilauf hinunter. Bernkastel ist ein hübsches Städtchen mit Schloss. Am Eingang lese ich: Fahre mit dem Kopf, du hast nur einen zu verlieren. Nach Wittlich zurück, voller Staub und durchgeschüttelt. Gott sei Dank, das Manuskript von Madame Roland ist da. Wie ruhig ich hier wohne, mit Blick auf Schieferdächer und bewaldete Höhenzüge. Rundherum Weinberge.
Der Hunsrück, die Eifel, Eichen, Buchen, Akazien, Tannen, Ginster, wilde Rosen, Schlehen, Brombeeren. Und diese Mansarde kostet halb so viel wie meine Basler Mansarde und ist doppelt so groß.
Ich könnte sie als Pied-à-terre mieten. Von dieser Zweitwohnung aus wäre es dann auch schneller zu Philipp nach Paris.
Meine Schwester serviert mir Schellfisch mit Sahne-Meerrettich und Buttersoße.
Und zur Nachspeise Apfelmus.
Es war sehr gut, Leni. Aber ich habe mir den Magen verkorkst. Das Wasser ist hier sonderbar fade.
Wahrscheinlich enthält das Wasser überhaupt kein Jod. Es gibt im Moseltal viele Leute mit Kropf.
Ich habe den Faden verloren. Leider unter der Konturenlosigkeit der deutschen häuslichen Organisation. Wenn Leni für mich mitkocht und wir uns unterhalten, unterbreche ich meine Gedankengänge. Was mich wieder frischer für die Arbeit macht.
Ich habe übrigens bereits die Übersetzung des Indientagebuchs begonnen.
Sonderbar. Wie verwandt mir die Denkweise Romain Rolland.
Wenn nur Madame dich weiter als Übersetzerin fordert.
Könnte ich ihn doch ständig übersetzen.
Gott gebe es.
Langsam, aber ständig.
Die Skala des Elends in Deutschland ist groß. Sie beginnt bei der allgemeinen Geldnot und endet beim Hunger und einem Leben in Baracken mit 15 Menschen in eine Kabine gepfercht.
Letzten Juni ist ein Paar im Zelt überfallen worden. Die Frau ist im Spital gestorben.
Wenn ich daran denke, ich mit Philipp in Afrika im Zelt, dann schaudert mich noch heute.
Es ist zu kühl zum Zelten.
Heute Nacht habe ich zum ersten Mal gefroren. Oft liegt Nebel über dem Tal. Keine Briefe. Bin beunruhigt. Die Tage in Wittlich sind vorübergeflogen wie der Wind. Latein mit Walter, Hörspiel abschreiben. Das Saufgelage mit Weinbauern aus Bernkastel. Es wurde gesungen und getrunken. Fantastisch. Endlich im Besitz halbwegs übersichtlicher Karten von Süd- und Mitteldeutschland. Ich hätte vielleicht besser nach Wittlich fahren können.
nämlich Saarbrücken, Neunkirchen, Ottweiler, St. Wendel, Birkenfeld, Moorbach, Longkamp, Bernkastel, Wittlich. Ist gleich 118 Kilometer.
Wittlich.
Nein, doch nicht. Ich sehe, dass die Straße, die ich gefahren bin, Saarbrücken, Völklingen, Saarburg, Trier, noch nicht weiter ist. Und der letzte Teil der Strecke ist bessere Straße. 20. September 1951. In Bernkastel die erste Gefahr. Ein Mann trägt plötzlich riesige Baumstämme aus einem Scheunentor, ohne nach rechts oder links zu sehen. Ich muss scharf bremsen und schreie den Mann derart an, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Dann, kurz vor Bingen, ein Autofahrer überholt mich so rücksichtslos, dass ich in den Straßengraben lenken muss, sonst wäre ich unter die Räder gekommen. Kurz darauf poltert es von einem haushoch beladenen Lastwagen. Eine Kiste rattert mit Getöse runter und geht kaputt. Hätte ich die Kiste auf den Kopf bekommen, wäre eine Gehirnerschütterung noch wenig gewesen. Wie durch ein Wunder bin ich dreimal davongekommen. Und genieße von der Spitze eines Höhenzugs den herrlichen Ausblick auf Bingen. Stuttgart, 20. September 1951, Mitternacht. Winzige Mansarde, 5 Mark pro Tag, obwohl nur kaltes Wasser. Dazu kommt Bedienung und Frühstück, das eigentlich obligatorisch ist. Ich stolpere über Notbetten im Korridor, wenn ich auf die Toilette will. Die besetzt ist von einer Reisenden, die sie als Waschraum benutzt. 21. September morgens. Ich mache es mir bequem und lasse mir das Frühstück ans Bett bringen. Später stehe ich einer Runde wohlgenährter, gut gekleideter Herren Rede und Antwort. Man stellt mir Fragen, über deren Blödheit ich staune. Wie alt war Romain Rolland, als er sein Theaterstück Jeanne de Pienne schrieb? Am Nachmittag. Herrliches Wetter. Sommer mit herbstlicher Kühle im Schatten. Furchtbar die Zerstörungen. Und doch hektisches Treiben der Menschen. Wild durcheinander geschleuderte Ameisen. Wie je mit den Verwüstungen fertig werden? Alles eine einzige Ruine. Grauenhaft, dass man an einen neuen Krieg denkt. Der Krieg ist doch kein Witz.
Welcher ist der kürzeste Weg des Kriegs? Sieg.
Auf die Frage Krieg oder die Russen antworten die meisten alles nur keinen Krieg. Es ist ja auch kein Krieg mehr. Es ist Vernichtung. Stumpfes, passives Warten auf die Vernichtung, geschehen lassen mit sich und mit anderen. Krieg ist doch Einsatz der ganzen Kraft, des ganzen Mutes für einen verteidigungswerten Besitz. Sonntag, Stuttgart, 23. September. Auf dem Schlossplatz spielt eine Militärkapelle. Rundherum Spießer im Sonntagsstaat. Vereinzelt amerikanische Soldaten. Stehen stumpf in der Gegend herum. Im Hintergrund das ausgebombte Schloss. Beifall klatschen. Als applaudierten sie diesen toten Mauern mit den verstümmelten Statuen. Ohne Köpfe, abgerissene Arme, weggebombte Beine. Und dabei eine so graziöse Haltung. Ich sehe Menschen, die in Kellern die Körperteile ihrer zerstückelten Angehörigen suchen. Und ich sehe feiste Gesichter in feinen Restaurants sitzen. Hatten die denn keine Toten zu begraben? Die Gesichter auf den Straßen sind hässlich. Die Jagd nach dem täglichen Stück Brot macht hässlich. Auch die Geistlosigkeit macht hässlich. Ah, tous ces gens incultes. Ein paar Monate Deutschland und ich bin erledigt. Ich möchte rufen, haltet ein, wendet euch ab, betet. Wozu aufbauen? Geht in die Klöster. Schart euch um die Hüter des geistigen Erbes. Lasst das Diesseits sterben. Ihr könnt es ja doch nicht hindern. Sonderbar. Diese deutschen Frauen, die sich in dem totalen Chaos durchzusetzen vermögen. Der völlige Mangel an Glauben und Vertrauen in die Zukunft. Bei jedem Menschen ist ein Bruch. Wer überlebt hat, ist anders. Diese Sucht, möglichst viel zu kaufen. Noch so viel, so schnell es geht, vom Leben mitzunehmen. Morgen, wer weiß. Anders ist der Luxus nicht zu begreifen. September. Im Theater Giroudoux gesehen. Edith Herdegen ist ausgezeichnet. Auch ihr Partner glänzend. Ganz pariserisch. Das Ganze hält zusammen. Die Gestalten aufeinander abgestimmt. Das Schauspiel von berückender Feinheit. Ja, der Geist der Franzosen. Edith spart alle 50 Pfennigstücke für eine Reise nach Paris. Knabenhaft ihre Gestalt. Kein erotischer Typ. Durchgeistigt. Sie hat in Dresden den furchtbaren Bombenangriff mitgemacht. Später Kaffee und Kuchen bei der Hörspielregisseurin Frau Schimmel. Käsekuchen, riesengroß und noch warm. Hat Frau Schimmel in der Rundfunkkantine backen lassen. Die Parterrewohnung ist ungemütlich und kalt. Unpersönlich, modern bürgerlich. Wir sprechen lange über die Kleidungsfrage. Wie schäbig muss ich in meinen Röcken mit Pullover aussehen?
Man kann doch nicht in einer Stadt wie Stuttgart mehrmals im selben Kleid ankommen.
Dazu habe ich nichts zu sagen. Das ist nun mal Provinz. Edith muss sich ihre kostspielige Garderobe selbst anschaffen. Eine Zumutung. Während man sich im Privatleben mit Rock und Pullover begnügen kann. Gott sei Dank. September. Im Kino Weißes Gift mit der Bergmann gesehen. Die Landung in Rio erinnerte mich an meine Ankunft 1944 in Brasilien mit Philippe.
Nein, ich war damals nicht glücklich. Heute wage ich es mir einzugestehen. Die ganze Ehe war gegen meine Natur. Die Sache nagt an mir. Hätte ich damals in New York die Kraft gehabt, mich ganz zu lösen, wäre es vielleicht besser gewesen.
Aber wie wichtig war es doch, nach Europa zurückzukommen. Ohne die Roland-Übersetzung wäre ich nie von der Stelle gekommen.
Aber harte Kämpfe stehen mir bevor. Ich muss auf einen Bruch gefasst sein. Das ist bitter. Aber ich glaube, es muss sein.
Diese angebliche Freundschaft schwächt und korrumpiert mich. Was habe ich davon, dass er mich in Paris zum Essen einlädt und mir mein Hotelzimmer mal zahlt? Ich will, dass er mir monatlich etwas gibt, ohne dass ich dafür diese absurde Beziehung aufrechterhalten muss. September. Schlosspark. Ein Rosengarten und ein runder Teich, in dem es von Goldfischen wimmelt. Noch nie habe ich so viele Goldfische zusammengesehen. Das Wasser sieht rot aus. Es müssen Millionen von Fischen sein. Zwischen den blühenden Rosen zerbombte Mauern und Statuen ohne Köpfe und ohne Beine. Die Natur ist viel widerstandsfähiger, als was Menschen geschaffen haben.
Drei Goldfische schwimmen in einem Aquarium. Der Russe grapscht ins Glas und holt sich einen Goldfisch heraus, dem er schnellstens den Kopf abbeißt. Der Engländer fischt sich einen Goldfisch heraus und lässt ihn zappeln, bis er tot ist. Der Amerikaner greift lässig in die Tasche, wirft oben Futter rein, macht unten den Hahn auf und lässt das Wasser ab.
Stuttgart, 25. September. Im Theater. Cocteau.
Schon wieder dasselbe Dekoration.
Furchtbar mittelmäßig.
Ich kann's nimmer sehen.
Amüsiert haben mich meine Nachbarn.
Hier riecht's nach Kapit. Ich riech nichts.
Schlaf doch.
Warum?
Schläfst doch immer. Die dumme Gans. Die kann ja nicht reden. Kann sich auch nicht bewegen. Das soll eine Königin sein? Ein Bauernmarkt ist das. Kann weder reden noch sich bewegen. Die kann nicht einmal die Treppe hochgehen. Dabei ist das Stück nicht schlecht.
Mir tun die Knie weh.
Setz die doch da drüben an die Ecke. Ach. Ist ja eh alles leer.
September, unterwegs zum Schloss Solitude in der Nähe von Stuttgart. Der 19. Tag meiner Reise. Regen, verhängter Himmel, nach all dem Sonnenschein. So ist das nun einmal im Leben. Schon die ganzen Tage liegt ein grauer Nebel über meinem Denken. Ich hätte mir den Schopenhauer mitnehmen sollen. Ich brauche Freunde. Ich fühle mich allein und zu nichts nutze. Wie soll sich mein Leben in seinem Schlussakt gestalten? Ich habe es verpfuscht. Nein, das ist nicht wahr. Für äußerlichen Erfolg zu leben lohnt sich nicht. Was man in Wahrheit aus seinem Leben macht, zählt. Und da ist es mir, als wäre ich zu Erkenntnissen gelangt, die mir das Leben doch nutzvoll erscheinen lassen. Lernen. Ja, so sehe ich das Leben. Ein Weg, in dessen Verlauf wir lernen, damit wir die nächste Stufe erklimmen können. Ein ewiges Hinauf. Aber immer werden wir gehemmt und zurückgeworfen. Immer wieder muss ich das Velo schieben. Es zieht eben den Berg nicht gut hinauf. Ich werde überholt. Radfahrer mit Hilfsmotor, der zieht wie eine Biene. Aß etwas in einer Krämerei.
Philipp wird mich noch zu einem schlechten Menschen machen. Er ruft schlechte Instinkte in mir wach. Wenn ich kämpfen muss, wird es schlimm. Nicht kämpfen? Das kann ich nicht. So weit bin ich noch nicht. Das Terrain kampflos der Gegnerin überlassen? Nein.
Ich lege Wert darauf, dass man so Arbeit hat in dem Grenzgebiet.
Welche Posten haben Sie mit Frauen besetzt?
Bürgermeister, Gemeindedirektor, Kassenverwalter und
Grenzen, die mitten durch die Familie.
Die Amerikaner doch das Kaugummi-Essen besser verstehen als unsere Deutschen.
Den Plan eines solchen Flugplatzes angegriffen.
Die Stadtbahn Bahn verdankt ihre ganze Wirtschaftskraft ausschließlich dem Kurleben. Es wird keinem Kurgast je
Heute werde ich Jean de Pienne hören. Die Leute in der Pension haben mir einen Radioapparat ins Zimmer gestellt, was wirklich nett ist.
Man muss ja damit rechnen, dass bei den heutigen Möglichkeiten einer schnellen Kriegsanbruch sich dort vorspielen zu lassen, wie ein künftiger Krieg verlaufen wird.
Hier ist der Südwestfunk.
September. Müde. Und heute reise ich aus Stuttgart ab. Ich muss eine Tablette nehmen. Wetter gut. Die Rechnung der Pension passabel. 7 Tage mit Frühstück 54 Mark. Natürlich viel, aber sie hätten ebenso gut 2,50 für das Frühstück berechnen können. Auf der Autostraße fährt es sich gut. Nur dauernd Lust zu schlafen. Günzburg. Alt und unzerbombt. Um den Marktplatz reizende Giebelhäuser.
ein nettes, sauberes Zimmer für 4,50 Bedienung einbegriffen. Das Abendessen 2,80. Auf Ulm und Augsburg verzichte ich. Was soll ich in diesen zerbombten Städten? Sie sind todtraurig. Aber die Landschaft zwischen Stuttgart und München bietet weites Land mit Feldern und Wäldern und herrlichen Ausblicken. Ein paar ganz gehörige Berge auf dem Wege. Das Velosolex ist doch ein etwas unbeständiges Fortbewegungsmittel. Plötzlich zieht es einfach nicht mehr ordentlich und kriecht wie eine Schnecke. Ich mache einen Durchschnitt von 20 Kilometern. Allerdings steige ich oft ab. Einmal tanken, zweimal etwas verzehren, Suppe und einen Kaffee. September 27. Am Bahnhof in München ein Gewühl von Menschen. Die Verkehrspolizei, blöde wie immer. Ich führe mein Velo und will daher mit den Fußgängern über die Straße.
Sie gehen nicht.
Was? Ich gehe nicht? Was denn sonst?
Sie haben ein Rad.
Was ich habe, kann Ihnen doch gleich sein. Ich könnte ja auch einen Affen tragen oder an der Hand führen.
Nein, Sie dürfen nicht rüber.
Nun denken Sie doch einmal logisch.
Die Verkehrsbestimmungen erlauben es nicht, gute Frau.
So, jetzt habe ich Ihretwegen das grüne Licht verpasst. Sie sind ein Idiot.
Cette mentalité nazi. Als dann die Fahrzeuge fahren dürfen, gestattet mir dieser Hundsfott auch hinüberzugehen, was natürlich viel hinderlicher für die Fahrer ist, als es für die Fußgänger gewesen wäre. Und auch für mich ist es gefährlicher. Aber eine solche Einsicht hätte ja eine Überlegung gefordert. Und diese deutschen Gehirne sind nun einmal unfähig zu denken. Sie können nur gehorchen. Ach, diese Sklavenseelen. Immer das alte Lied mit den Deutschen.
Dieser traurige Norden. Diese düstere Kälte. Dieses traurige Land. Diese traurigen Menschen, diese Ruinen. Es packt einen ein unüberwindlicher Katzenjammer.
München, 27. September, abends. Im harten Bett der einzig bewohnbaren Kammer einer ausgebombten Etage. Das Bett nimmt 3/4 des Raums ein. Ein selbst gezimmerter Schrank mit einem selbst zusammengenagelten Tischchen, keine Gardinen. Ein sesselförmiger Stuhl und ein winziges Spiegelchen, das einem das Gesicht furchtbar verzerrt. Und noch einen Haken hat mir der Wirt verschwiegen. Die Kammer ist von innen nicht verschließbar. So schiebe ich den Sessel gegen die Tür. Das Haus macht einen sehr mitgenommenen Eindruck. In den Ecken türmt sich Gerümpel und rosten Kinderwagengestelle. Visitenkarten an den Wohnungstüren. Das bekannte Zeichen der grauenhaften Wohnungsnot. Hierher wurde ich vom Zimmernachweis mit der Bemerkung verwiesen, zwar teuer, aber was Besseres. Nur weil ich todmüde war und wegen der Wohnungsnot diskutierte ich nicht weiter und gab dem Mann 10 Mark Anzahlung. Dabei hat er nur 4 verlangt. Es war dumm. Ich hätte ihm nur 4 zahlen und gar nicht sagen sollen, dass ich länger bleiben wollte. Man redet immer und immer zu viel. Es hat mir nie leid getan, zu wenig, aber sehr oft zu viel gesagt zu haben. Hoffentlich finde ich jemanden, der mir den Motorhebel zusammenlötet. Die Bruchstelle ist angerostet, was beweist, dass dort schon ein Riss gewesen ist. Der Motor schaltet sich durch das Holpern immer wieder ein und in der Stadt ist das sehr unangenehm. Dann auf Zimmersuche. Am Bahnhof. Auch in den Hotels, wozu mir heute der Mut fehlte, staubig, müde und im Sportanzug, passe ich schlecht in das Vestibül eines anständigen Hotels. Eng anliegende braune Hose, Fliegerjacke mit Haube und blaue Sandalen. Für Deutschland ist das zu auffallend. Alles Ungewöhnliche fällt auf und wird abgelehnt. In Frankreich oder Italien dreht man sich interessiert um. Während hier das Provinzlerische maßgebend ist und man strafend angesehen wird. Zieht nicht. Langsam kenne ich meine Maschine. Zylinder säubern und trocknen. Und das Ganze wieder zusammenschrauben. München, Sonntag, 30. September. Heute ist es noch grauer, ungemütlicher. Die Menschen hier, die nicht das Licht des Südens kennen. Ich verstehe, warum sie hässlich sind. Das Leben ist zu hart. Kein Komfort, keine Annehmlichkeiten des Daseins, nur Kampf und Härte, und dann betäuben sie sich mit Bier und blöden Lustbarkeiten. Die vulgäre Menschenmasse im Hofbräuhaus, zu Tausenden hinter ihren Biertöpfen, fette, tierische Gesichter. Mir wird schlecht. Auf der Festwiese fantastische Schaukeln, Karussells, Berg- und Talbahnen, Schießbuden und unzählige riesige Bierstuben. Wogende Menschenmenge. Die Kinder manchmal hübsch und nett, aber sonst kein Gesicht mit auch nur einer Spur von Verfeinerung. Ich schieße ein paar Mal. Die Schießbuden haben noch immer einen Reiz für mich. Das Kollektivgesicht einer materialistischen Zivilisation. Vielarmige Götzen beten sie an. Hochhäuser. Badezimmer, Frigidaire, Brot- und Waschmaschinen, Autos, am laufenden Band, Bomben, Kleider und Schuhe am laufenden Band. Sie wollen nicht besser werden, sie wollen es nur besser haben. Ganz nah an der Rose vorbei. Ich bin dieses Treibens müde. Im Bahnhof trinke ich eine Bouillon. Ich sehe den Menschen zu, lese illustrierte Zeitungen, löse Kreuzworträtsel. Und immer diese Finsternis und Freudlosigkeit.
Es fehlt mir an Energie. Das kommt vom Alleinsein.
Ich fühle mich oft so verloren, dass mir das Leben völlig sinnlos erscheint.
Als ich Philipp hatte, hatte ich Energie.
Dieses Alleinsein zehrt an mir.
Jetzt werde ich müder und müder.
Einen dicken Strich ziehen und auf und davon?
Er hat den Motor leer laufen lassen.
Sehen Sie nur, diese wundervolle Rosenthaler Gruppe.
Sieht man die Ruinen, wundert man sich, wie viel feinstes Porzellan ohne einen Sprung bewahrt geblieben ist.
Dieses Porzellan kommt aus Schlössern. Die Besitzer haben es in ihren Kellern verwahrt, jetzt brauchen sie Geld und versetzen es. Und die Menschen gehen daran vorüber, leben nur dem Heute.
Ich bin Norddeutsche.
Ich bin aus Dresden. Mein Mann starb 1946. Mein Sohn und mein Enkelkind sind in Berlin verschwunden. Meine Schwiegertochter nahm sich das Leben und tötete vorher ihre Tochter, als die Russen kamen. Das brachte meinen Mann unter die Erde. Er starb am Kummer. Ich lebe noch, denn ich habe noch eine Schwester. Doch die Russen lassen sie nicht raus. Ich lebe in der Hoffnung, sie wiederzusehen. Jeden Abend komme ich und sehe mir das Schaufenster an. Das ist meine einzige Freude.
Musik. ich werde durch die gute Nachricht erfrischt, dass der bayerische Rundfunk Jean de Pienne übernimmt. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass mein Hörspiel produziert wird. Das wäre Wind in meinen Segeln. Auch Philipps Arbeiten über Schweizer, Afrika, Bagdad interessieren. Schweizer werde ich sofort übersetzen. Dann bei Pieper, Rolands und Gides Tagebücher vorschlagen. Aber die Franzosen werden kaum hier Anklang finden. München, 4. Oktober 1951.
Sind Sie denn auch warm genug angezogen?
Sehr nett, dieser Mechaniker.
Sie müssen hauptsächlich die Nieren und den Unterleib schützen. Bei
diesem er zeigt Sport. Mir seinen Ami-Motorradanzug, seine pelzgefütterte Lederhose. Und die passende
Frauen
Jacke.
Frauen ist es doch zu gefährlich.
Sehr fürsorglich.
Fragen Sie doch lieber mal Ihren Arzt, ob es Ihnen auch wirklich zuträglich
ist. Einer dieser Typen, wie man sie kaum in der Schweiz findet. Er bringt mich mit vielen guten Ratschlägen auf den Weg. Dann beschreibt er mir genau den Weg aus München hinaus. Der Gesichtsschutz bewährt sich. Nur beschlägt er manchmal. Aber vielleicht hilft Glycerin. Mit meinen diversen Jacken und Mänteln bin ich ganz warm angezogen. Hotel Goggel in Landsberg am Lech. 4. Oktober. Fließendes, warmes und kaltes Wasser. Ein weiches Bett, ein großer Raum, Sauberkeit und Ruhe. Le rêve quoi. 10 Stunden geschlafen und ein herrliches Bad genommen. Wie entspannend ist ein Bad von Zeit zu Zeit. Aber auch hier ist Maßhalten sehr wichtig. Es ist gut, einmal von vorne anzufangen und festzustellen, welches materielle Minimum man braucht, um ein Mensch zu sein. Alle, die gar nicht mehr aus ihren weichen Sesseln und Daunen herauskommen, sollten einmal zelten. Dann zeigt sich, wie viel Mindestraum und Bequemlichkeit ein jeder braucht, um seine Kraft nicht zu verschwenden, aber auch nicht in Fett umzuwandeln. Vierter Oktober, abends. Kempten macht gar keinen Eindruck auf mich. Ich trinke nur einen Kaffee. Dann Immenstadt. Klein, verträumt, vernebelt, inmitten von Bergen. Nach dem bezaubernden Goggelhotel kommt mir der bayerische Hof verlottert vor. Die übliche Kalamität. Ein Warmwasserhahn ist da, aber kein warmes Wasser. Im Vergleich zu dem Stall in München ein Palast, keine Frage.
Alles in meinem Leben ist Experiment gewesen. Außer der Ehe mit Philipp, aus der ich so gern einen Erfolg gemacht hätte. Wie dumm ich war. Ich habe alles auf eine fixe Idee Philipps abgestimmt. Seine Angst vor Geldschwierigkeiten. Darum machte ich alles selbst. Tischlerte und zimmerte, sparte, wo ich nur konnte. Das war falsch. Ich habe die Situation nicht beherrscht. Diese Ehe war doch meistens Leerlauf. Nur wollte ich es nicht wahrhaben. Leerlauf. Bei dauerndem Volldampf.
Sechster Oktober. Hier in Oberstdorf bin ich sehr nett untergebracht. 2 alte Damen umgeben mich mit wohltuender Sorgfalt. Sie legen mir eine Wärmflasche ins Bett. Eine richtige Wärmflasche. Keine Dachziegel oder Kieselsteine. Sie öffnen und schließen die Gardinen, bringen mir das Frühstück ans Bett und sorgen für warmes Waschwasser. Man stellt mir einen Liegestuhl auf die Terrasse, wenn die Sonne scheint. Und alles für 2 D-Mark. Das Frühstück. Hierher komme ich zurück. Es herrscht Ordnung und Fürsorge, wie ich die brauche. Meine große Entdeckung dieser Tage. Die Zigarre. Eine richtige Zigarre ist fabelhaft. Eine ganze Zigarre ist etwas viel. Wirkt wie eine sehr starke Tasse Mokka. ganz fabelhaft. Und viel billiger als Zigaretten. In der Straßenbahn habe ich ein Gespräch mitgehört. Wie viel kriegt man heute für eine Zigarette? 6, sie ist gestiegen. Wie alt ist Ihr Kind? 1,50. Sie wollte sagen, 1,5 Jahre. Sechster Oktober. Auf einer Bergwiese lege ich mich in die Sonne und falle in einen Schlaf, wie ich ihn selten finde. Ich versinke. Und mir ist, als käme ich aus einer ganz fernen Welt zurück. Nur eine halbe Stunde geschlafen. Aber wer weiß, ob ich nicht ein ganzes Leben gelebt habe. New York. Metropolitan Museum. Claude Lorrain. Die Morgendämmerung. Das Spiel des Lichtes. Das sanfte Übergleiten der Schatten in gedämpfte Farben. Im Hintergrund schon das volle Licht des Morgens, das die Landschaft erleuchtet. Ein Schloss auf einem Hügel. Auf einer Bank dem Gemälde gegenüber versank ich in tiefen Schlaf und nahm die Campagna Lorrains mit hinüber in meinen Traum. Oft verwischen sich die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Traum. Spüre ich aber zu heftig diese Grenzen, dann ist alles entzaubert, arm, farblos und schmerzlich. Einsamkeit, absolute Stille, kristallklare Luft. Jeder Schatten zwischen der Sonne und mir besiegt. Auf der Bergwiese eine Hütte, unbewohnt. Auf der Türschwelle sitze ich der Sonne gegenüber, als ginge ich über in diese Luft, in dieses Licht, in diese Wärme. Vielleicht ist es Glück. Ich lausche. Nichts als das gleichmäßige Rauschen des Bergflusses hinter den Tannen. Zehnter Oktober. Was für ein Tag. Zuerst muckt der Motor, spuckt und gibt dann seinen Geist auf. Ich brauche eine halbe Stunde, um meinen Velosolex wieder in Gang zu kriegen. Dann grober Kiesweg. Ich gerate ständig ins Rutschen, dazu steil. Ich muss schieben, ich schwitze, mein Gesichtsschutz beschlägt. Ich muss ihn abnehmen. Die Sonnenbrille tritt an seine Stelle. Dann streikt der Motor wieder. Mindestens 10-mal fahre ich an, nichts zu machen. Zum Glück ein Dorf in der Nähe. Eine Motorradreparaturwerkstatt. Was für ein Wort. Der Garagist stellt sich dumm an, absichtlich oder nicht. Gott sei Dank habe ich allmählich eine Ahnung vom Motor. Ich lasse mir noch einen Spiegel für 1,90 anbringen, sehr nützlich. Zu Fuß hinauf aufs Nebelhorn. Der Pfad ist voller Geröll, steigt manchmal stark an, verläuft manchmal eben. Ich brauche 2 Stunden. Aber nicht das Ziel, sondern der Weg zählt. Ich könnte weiter und weiter gehen. Aber ich begnüge mich mit dem vermeintlichen Ziel. In einem Liegestuhl versinke ich in tiefen Schlaf. Im Erwachen sehe ich die weite Bergkette. Nebel steigt aus dem Tal, als läge dort ein Riese und raucht Pfeife. Zwölfter Oktober. Meersburg ist lohnend. Oben im Fürstenhäuschen, das der Droste gehört hat, behauptet die Besitzerin, eine Amerikanerin, die Dichterin wäre dort gestorben. Tja, die können sich alles erlauben. Sogar historische Tatsachen verfälschen, wenn es ihrem Geldbeutel dient. Das Turmzimmer, in dem sie gearbeitet hat, mit Blick auf den Bodensee. Ein spiegelglattes Meer. Die Schweizer Seite in Nebel gehüllt. Der Bodensee am Ufer hier, durchsichtig perlmuttfarben. Im Ratskeller zu Mittag gegessen. Dann weiter bei herrlichem Sonnenschein bis unter Uldingen. Dort hat man ein Pfahlbaudorf rekonstruiert. Sehr interessant, der Fortschritt der Bronzezeit gegenüber der Steinzeit. Welch ein Erfindergeist. Oktober. Der 36. Tag meiner Reise. In Donaueschingen weht etwas von der Zeit der allmächtigen Fürsten nach. Das Schloss ist noch heute im Privatbesitz der fürstlichen Familie. Ich wandere durch die Stadt. Der Mensch stirbt nicht, er tötet sich, wirbt ein Reformhaus. Davor ein nagelneuer Chauffeur in nagelneuer Livree in einem fantastischen Luxuswagen. Neugierige Kinder umringen die Stretch-Limousine. Sie legen sich auf den Bauch, um das Ungetüm von unten zu betrachten. So entkomme ich ihrem Interesse, bei dem ich immer für die Standfestigkeit meines Velos fürchte. Die Sonne wirft eine silberne Straße über den Titisee. Oktober. Ich wage die Fahrt zum Feldberg hinauf. Ich muss dauernd schieben und mindestens 10-mal eine gehörige Ruhepause einlegen. Zum Glück steht oben ein nettes Hotel mit Balkon. Wetter prachtvoll. 10 Stunden in einem Fort geschlafen. Luft rein, Himmel wolkenlos. Vor mir liegen Tannenwälder. Der Schwarzwald breitet sich in seiner ganzen Pracht aus. Ich lese Hermann Broch. Alles, was einem hilft, ein wenig Licht in das Dunkel unserer Verwirrung zu bringen, ist gut. Um 10.20 Uhr vom Feldberg talwärts. In Lörrach im Salat ein Schwabenkäfer. Dann Grenzübergang. Das Wiederfinden meiner Mansarde in Basel ist traurig. Für die Vermieterin bin ich lediglich eine Verdienstquelle.
Ich bin mir meiner Heimatlosigkeit und Einsamkeit bewusst.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Es sei denn, es kommt ein Mensch, für den man neue Kraft schöpft. Es kommt ein Brief von Philipp. Sein kommerzieller Ton verbittert mich.
Ich kranke an Philipp, wie an einem seelischen Virus. Und grüble, wie ich mich heilen kann. Davon hängt meine Zukunft ab.
Ich lege mich ins Bett und versuche verzweifelt, meiner Depression Herr zu werden.
In der Einsamkeit leide ich zwar, aber ich leide fruchtbar. Wer nichts mehr trösten kann und der letzte Tropfen des Leidenskelches geleert ist, öffnet sich mir eine Welt, in der die Worte klingen wie Musik, in der der Schmerz, weil er mich nicht mehr berührt, nicht mehr ist. Das habe ich damals in New York erlebt.
Ich will nun Bilanz ziehen. Beim Funk sind Möglichkeiten. Kreative Arbeit muss meine Richtung bestimmen. Übersetzen ist zu undankbar. Lieber selber gestalten. Selber Menschen zum Leben erwecken. Einen Raum finden, in dem ich arbeiten kann. Diese Mansarde ist nur ein Notbehelf und strengt zu sehr an. Disziplinierter arbeiten. Haltung. Contenance. Nie gibt es einen Punkt. Immer nur Fragezeichen.
Schießbuden haben noch immer einen Reiz für mich. Hörspiel nach unveröffentlichten Texten von Ray Suppo, von Andra Jöckle. Mit Donata Höffer als Ray Suppo. In weiteren Rollen Maike Droste, Uta Halland, Gudrun Ritter, Ingo Hülsmann, Toni de Meyer, Christoph Krix, Wilfried Hochholdinger. Ton Jean Jimczak. Regieassistenz Marcel Regenberg. Regie Christine Nagel. Produktion Deutschlandradio Kultur, Radio Bremen, 2007.
Unser Hörspielpodcast ist noch voller weiterer toller Hörspiele. Ihr könnt ihn überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren oder auf hörspielundfeature.de reinhören. Da findet ihr auch unseren Newsletter, den ihr auch abonnieren könnt, um über die neuesten Stücke informiert zu bleiben. Und Hörempfehlungen gibt's auch.